Und es zeigt, wie unser Leben nicht nur ein bisschen verbessern, sondern wirklich radikal verändern können, indem wir groß denken, auch Fehler als Lernmomente sehen und unseren eigenen Weg finden. Also kurz gesagt, die Zukunft wartet nicht und wird auch nicht von anderen bestimmt, sondern wir gestalten sie, ne? Und ich möchte Menschen helfen, dieser Frage nachzugehen, wie kann ich denn eine bessere Zukunft, eine radikal bessere Zukunft für mich gestalten?
Lieber Frederik, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von SNP Leader Talks.
Super, vielen Dank, Georgi, dass ich da sein darf.
Das ist mir echt eine Freude, mit einem Zukunftsoptimist zu reden. Ich habe mit großer Freude dein Buch gelesen. Und mich würde aber, bevor wir einsteigen, eine Frage interessieren. Was ist Chief Innovation Evangelist bei Google? Da warst du mehrere Jahre. Das klingt fast schon katholisch-evangelisch, bedeutet aber bestimmt was anderes im Kontext von Google.
Genau, richtig. Die Rolle habe ich tatsächlich über 12,5 Jahre begleitet und auch selber kreiert, weil ich immer der Überzeugung war, dass es jemand braucht, der sozusagen die Innovationsfähigkeit und das Innovationspotenzial in Menschen weckt. Und meine Aufgabe war es eben, eine Kultur zu schaffen, wo Menschen innovativ denken können, wo sie kreativ handeln können. Und ein Evangelist, wie man es vielleicht aus dem Religiösen kennt, also meine Rolle war weder religiös noch irgendwie spirituell angehaucht, aber wie man es aus der Religion kennt, ist ein Evangelist eben jemand, der die guten Neuigkeiten oder die Good News sozusagen verbreitet. Und bei mir waren es die Good News, dass jeder kreativ ist, ne? Und man eben sein kreatives Potenzial nutzen kann, um vielleicht die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Aber hast du im Prinzip den Traum von vielen Führungskräften erfüllt, nämlich Innovationen in Menschen zu erwecken, Kulturshift zu erreichen? Wie schafft man das? Weil alle träumen davon, Kulturshifts, Mindshifts und so weiter zu vollziehen. Wenn man aber dann in der Realität anschaut, endet das mit irgendwelchen schönen Bildern an der Wand und vielleicht sogar ein paar Werten und das war's, ja.
Genau, richtig. Die Frage wurde mir immer wieder gestellt, genau, wie kann man Innovation fördern in einer Organisation, in einem Unternehmen, in einem Startup, und wie kann man bei Menschen dieses Innovationspotenzial freisetzen? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da gibt es Experimente, die wir durchgeführt haben mit sehr, sehr vielen Menschen, um sozusagen auch eine Zukunftsfähigkeit zu trainieren. Also dieses Ideen entwickeln, bessere Fragen stellen, experimentieren, aber auch Empathie zeigen, das konkret bei Menschen eben auch zu trainieren. Andere Dinge, die wir versucht haben, ist Menschen zu helfen, auch Risiken einzugehen, mutig zu sein, mutig nach vorne zu gehen. Und da sind wir schon wieder bei einem Thema, Georgi, das du gerade angesprochen hast, wie kann man darüber Kultur auch schaffen oder eine andere Kultur erschaffen? Und für mich war es immer spannend zu sehen, wenn ich in Organisationen wie die United Nations oder den Deutschen Fußballbund oder andere Startups hineingeschaut habe und mit denen zusammengearbeitet habe, dass jede Organisation Werte definiert hat. Ne? Das ist dann genau das, was du beschreibst. Die Werte stehen dann auf T-Shirts oder stehen dann an der Wand, an Plakaten. Auf Plakaten oder sind dann in PowerPoint-Präsentationen, werden dann kommuniziert. Und meine Frage war dann immer, wie lebt ihr diese Werte? Ne? Diese Werte, die beschreiben beispielsweise, wir wollen innovativer sein als Unternehmen, wir wollen produktiver sein, wir wollen Welt verändern, wir wollen Menschen helfen, ein besseres Leben zu leben und so weiter. Also diese Werte, die wunderbar zu sich anhören, aber in der Realität dann eben kaum gelebt wurden. Und meine Aufgabe war es dann eben, beispielsweise Rituale aus diesen Werten zu gestalten. Rituale helfen uns beispielsweise, diese Werte auch ins Tagtäglich zu übersetzen.
Ne? Diese Werte zu, ne?
verinnerlichen, genau wie du sagst, diese Werte auch zu aktivieren. Und das war eine wunderbare Arbeit, eben genau mit Teams, mit Führungskräften sich hinzusetzen und diese Rituale zu denken und dann eben auch mit diesen Ritualen zu experimentieren und dann zu schauen, was bewirken denn genau diese Rituale. Vielleicht ein Beispiel aus einer Organisation, die beim Recruiting ein Ritual eingeführt hat, das faszinierend war. Beispielsweise haben die nicht nur den Arbeitsvertrag den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern zugeschickt, ne, wie man das normalerweise bekommt, sondern sie haben gleichzeitig auch ein Cupcake, ein Backrezept mitgeschickt und kleine Formen, wo man diese Cupcakes dann auch backen kann drin. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen zu sagen, okay, wenn ihr am ersten Tag auftaucht bei uns in der Organisation, bringt doch genau diese Cupcakes, die ihr selber gebacken habt, mit. Und eines dieser Werte der Organisation war Delight the User, also die Menschen sozusagen positiv zu überraschen. Genau. Und man kann sich vorstellen, wenn man dann als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin am ersten Tag mit Cupcakes im der Organisation aufschlägt, dann hat man schon einen ganz anderen Spirit, den man erlebt. Ne? Dann hat man ein Lächeln im Gesicht, dann hat man Gemeinschaft, dann fühlen sich alle wohl und essen erstmal gemeinsam diese Cupcakes. Ne? Das ist so ein kleines
Schlau.
So eine kleine Initiative, die aber genau diese Werte dann in Rituale übersetzt. Oder bei Google vielleicht noch ein anderes Ritual, das ich faszinierend fand. Das hilft Menschen loslassen dass Menschen loslassen können. Ne? Und loslassen ist ja etwas, was, wenn wir uns Innovation anschauen, sehr, sehr schwierig ist. Ne? Jeder ist verliebt in seine Idee. Jeder ist passioniert, seine Idee auch voranzutreiben. Aber manchmal lernt man eben genau, dass seine Idee vielleicht nicht funktioniert. Ne? Und dann loszulassen und sagen, okay, ich widme mich jetzt einer anderen Idee oder ich entwickle eine neue Idee, ist unglaublich schwer für Menschen. Und wir haben ein Ritual bei Google X entwickelt, wo wir an dem Tag der Toten, das ist ja ein spanischer Feiertag, Dia del Muerto, zusammengekommen sind. Jeder hat seine Ideen auf Post-it Notes oder ob das Businesspläne oder Prototypen waren, erste Versuche, gemeinsam sozusagen in einen Sarg gelegt und dieser Sarg wurde dann verbrannt und diese Ideen wurden dann beerdigt. Ne? Und es war natürlich emotional für viele sehr, sehr schwierig, weil sie damit natürlich auch signalisieren, ich lasse jetzt von dieser Idee los und nehme Abstand von dieser Idee und ich widme mich etwas Neuem. Ne? Aber das war sehr, sehr wichtig, dass man das gemeinschaftlich zelebriert. Und diese zwei Rituale vielleicht sind gute Inspiration für andere Führungskräfte, dass sie sich ihre Werte nicht nur anschauen, sondern diese Werte auch ins Leben rufen über diese Rituale, die wir gestalten können.
Absolut faszinierend. Frederik, vielleicht eine Frage zu Ideen, die man endlich beerdigen sollte. Ich glaube, das ist wiederum auch schwierig zu sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich emotional von etwas zu trennen, was man einfach durch Sunkost nicht mehr loslassen kann. Und auf der anderen Seite zu sagen, ich muss noch ein bisschen dran arbeiten, dann klappt's tatsächlich, weil wie findet man diese Balance zwischen, also Break-Even-Point einer Innovation, wo es sich noch lohnt oder nicht mehr?
Ja, das ist spannend. Ich glaube, die meisten lassen zu spät los von diesen
Doch,
Ideen.
Zu spät. Ja?
Okay. Genau. Und wenn ich beispielsweise mit Gruppen zusammenarbeite und sie eine Idee entwickeln lasse und dann sie aufrufe, diese Idee einfach mal zu zerknüllen auf ihrem Blatt Papier und wegzuwerfen, merkt man, wie schon ein Raunen durch den Raum geht und viele eben es schwerfällt, diese Idee dann eben wegzuwerfen und sich einer neuen Idee zu widmen. Also wir haben schon innerhalb von wenigen Sekunden diesen emotionalen Bezug zu unseren Ideen und meistens ist eben der Fehler, dass wir uns in unsere erste Idee schon verlieben. Ne? Anstelle zu sagen, okay, wir probieren die erste Idee mal aus, ne, in einem Experiment. Wenn es nicht funktioniert, lass uns eine zweite Idee ausprobieren oder eine dritte Idee oder eine vierte Idee. Und dann kommt man wirklich in diesen iterativen Prozess, wo man auch bessere Ideen dann verfolgen kann. Von dem her, je früher wir von Ideen loslassen können, wieder, desto besser.
Sehr interessant. Frederik, dein Buch Radikal besser ist ja ein Buch über die Zukunft. Allerdings, ich habe das aus einer anderen Perspektive aufgegriffen, wie sonst Bücher über die Zukunft, wo es darum geht, was für Technologie kommt oder was uns zu erwarten hat, sondern du kommst aus der Perspektive der Schöpfung, der inneren Schöpfung und warum radikal? Weil radikal bedeutet ja an der Wurzel packend. Du siehst die Wurzel dann in uns selbst?
Genau, das ist eine spannende Beobachtung, dass die meisten, wenn wir über Zukunft reden, ein Bild haben, das von Technologie bestimmt ist und gleichzeitig eine Zukunft, die passiert, ne, die wir passiv erwarten. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, auch mit diesem Buch den Aufruf zu tätigen, dass Menschen sich eine bessere Zukunft vorstellen können und sie dann auch erschaffen können. Und das bedeutet, neue Ideen zu entdecken, aber auch neugierig zu bleiben und mutig Dinge auszuprobieren. Und ich spreche von radikal, weil ich eben genau der Überzeugung bin, dass es um das Wesentliche geht, ne? Dass es um die Essenz geht. Und es zeigt, wie wir unser Leben nicht nur ein bisschen verbessern, sondern wirklich radikal verändern können, indem wir groß denken, auch Fehler als Lernmomente sehen und unseren eigenen Weg finden. Also kurz gesagt, die Zukunft wartet nicht und wird auch nicht von anderen bestimmt, sondern wir gestalten sie. Ne? Und ich möchte Menschen helfen, dieser Frage nachzugehen, wie kann ich denn eine bessere Zukunft, eine radikal bessere Zukunft für mich gestalten?
Aber das würde ja bedeuten, dass dieses Buch in gewisser Art und Weise zeitlos ist. Das hättest du auch vor 50 Jahren schreiben können oder vor 100.
Genau, wir können nicht in die Vergangenheit gehen. Also absolut hätte ich vor 50 Jahren schreiben können, wenn ich da schon auf der Welt gewesen wäre. Für mich ist es wichtiger, dass es in Zukunft noch relevant ist, ne? Dass es eben genau zeitlos ist und dass es hoffentlich meinen Kindern hilft und den Kindern meiner Kinder und allen Menschen, dass sie dort einen Weg finden, wie ich eine bessere Zukunft für mich selber gestalten kann. Weil was wir auch sehen, ist, dass Menschen eine ganz interessante Beziehung zur Zukunft haben. Ne? Einerseits haben wir eine Beziehung, die vielfach von Angst getrieben ist. Ne? Viele fürchten sich vor dem Unbekannten und stellen sich vor, was alles schiefgehen kann in meiner Zukunft. Ne? Und je länger wir diesen Zeithorizont gestalten, je länger wir sozusagen in die Zukunft schauen, desto ungewisser wird's, desto unbekannter wird's und deshalb malt sich unser Gehirn auch diese ganzen Horrorszenarien aus, was alles passieren könnte, genau. Das Zweite ist, wir warten häufig zu lang. Ne? Wir bleiben passiv und hoffen, dass sich die Dinge von selbst regeln oder jemand anderes die Veränderung in die Hand nimmt. Das Dritte ist, dass wir es vielfach auch anderen in die Hand geben. Also wir verlassen uns darauf, dass Institutionen beispielsweise, Regierungen oder Politiker oder Führungskräfte oder unsere Partnerinnen und Partner oder wer auch immer die Richtung vorgeben, anstatt selbst aktiv zu werden. Und dann das Letzte ist, dass wir vielfach die Zukunft auch ablehnen, schlichtweg. Ne? Dass wir sagen, früher war alles besser und wir wollen eigentlich wieder die Vergangenheit herstellen. Ne? Oder wir sagen, das wird sowieso nicht funktionieren. Oder ich will, dass es so bleibt, wie es ist. Genau. Und das ist für mich so diese vier Beschreibungen, dass es über Angst, über Abwarten, über andere und über Ablehnung, das sind vielleicht die vier A's, das sind so unsere, die beschreiben unsere Beziehung zur Zukunft. Und ich möchte genau diese Beziehung verändern, dass Menschen weniger Angst haben und Angst in Neugier verwandeln, dass sie das Abwarten durch Handeln ersetzen, dass sie nicht auf andere warten, sondern Selbstverantwortung übernehmen und dass sie diese Ablehnung durch Offenheit ersetzen. Weil dann haben wir etwas, das wir Zukunftsgeist nennen oder das ich Zukunftsgeist nenne. Das heißt, nicht warten, nicht ablehnen, sondern gestalten. Und wir können die Zukunft gestalten.
Ich weiß nicht, ob du dich mit Stoizismus mal beschäftigt hast. Aber das ist das, was du beschreibst, hat sehr viele Parallelen mit dieser antiken Philosophie, weil man da auch die Trennung vornimmt zwischen dem, was man bereits beeinflussen kann und dem, was man noch nicht beeinflussen kann. Und man fokussiert sich und übernimmt die Verantwortung für das eigene Handeln in dem Bereich des Machbaren. Und das sind auf jeden Fall zwei Dimensionen von dem, was du gerade eben beschrieben hast, dass man sich wirklich auf diese Reise begibt und handelt, ansonsten wird man gehandelt. Und das ist ja nicht mal aktive Erschaffung der Zukunft, vermute ich. Ja?
Absolut, genau. Vielleicht diese Philosophie aus der Vergangenheit in die Neuzeit gebracht, als einen Ansatz, der uns hilft, tatsächlich auch wieder Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen und zu verstehen, was kann ich kontrollieren, wenn es um meine Zukunft geht. Und da finde ich es immer ganz spannend, genau diesen Stoizismus eben in die Neuzeit zu übersetzen, in das Hier und Jetzt und zu sagen, okay, wie beschäftige ich mich denn den ganzen Tag mit der Zukunft? Beispielsweise schauen wir uns sehr, sehr viele Horrorszenarien an, ne, die auf der Welt passieren, um eigentlich zu verstehen, dass wir kaum Einfluss auf dieses, auf diese Erlebnisse haben können. Ne? Anstelle von diesen ständigen News, die sehr, sehr negativ sind oder diese Horrorszenarien dann sich genauer anzuschauen, vielleicht sollten wir uns darauf zu konzentrieren, zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt beeinflussen? Was kann ich denn jetzt im Hier und Jetzt tatsächlich auch kontrollieren und beeinflussen? Und dann sind wir schon wieder bei Dingen, die absolut in unserer Macht stehen. Ich kann beispielsweise eine lokale Initiative unterstützen oder ich kann mir ein lokales Problem vornehmen, das in meiner Community hier, in meiner Nachbarschaft auftritt, ne, und da aktiv werden, anstelle mir die
sich zu beschweren.
Genau, anstelle mich zu beschweren, was an anderer Stelle auf der Welt passiert, einfach dort aktiv zu werden, weil Forschungsarbeiten zeigen auch immer wieder, Angst kann man dadurch abbauen, indem man aktiv wird, ne? Indem man beispielsweise Freiwilligenarbeit leistet. Ne? Ein unglaublich starkes Mittel, um diese Ängste auch abzubauen, ist, dass ich mal für meine Nachbarin oder für meinen Nachbar mal aktiv werde, vielleicht einkaufen gehe oder auch nur ein Kompliment teile mit jemandem, dem ich begegne. Ne? Das sind Dinge, die in unserer Kontrolle sind und die aber gleichzeitig auch eine bessere Zukunft für uns ermöglichen.
Nee, ich fand das auch sehr, sehr gut als Aussage. Man kann die Angst nicht abbauen, man kann den Mut dazu gewinnen und einfach mutig handeln. Und Handeln ist die beste Methode, diese Themen zu überwinden. Da bin ich absolut bei dir. Und du beschreibst auch Kreativität als etwas, was man erzeugen kann und dass das nicht unbedingt nur angeborene Talente sind, sondern für die Zukunftsgestaltung ist irgendwo Kreativität erforderlich, ansonsten bleibt man in den alten Mustern. Ja, wie ist dein Verhältnis zur Kreativität?
Genau. Wir Menschen haben ja eine Fähigkeit, die uns erlaubt, unsere Kreativität auch tagtäglich zu leben. Das ist Vorstellungskraft, sich Dinge vorzustellen, die in der Zukunft passieren könnten, beziehungsweise Dinge, die wir auch für wünschenswert halten. Und diese Imagination, diese Vorstellungskraft ist etwas, was wir trainieren können. Was, glaube ich, viele Menschen machen, ist, wenn sie sich die Zukunft vorstellen, stellen sie sich beispielsweise ein schöneres Haus vor oder ein schnelleres Auto oder eine Beförderung im Job oder einen besseren Partner oder eine bessere Partnerin oder eine liebevollere Beziehung und so weiter. Alles gut und recht, ne? Aber ich glaube, diese Dinge sind dann auch, und da sind wir wieder bei der Konversation, die wir gerade schon geführt haben, sind wir wieder bei Dingen, die schwer zu kontrollieren sind, ne? Und das sind auch materielle Dinge meistens, die wir uns dann vorstellen. Ich glaube, wir müssen uns eher vorstellen, wie wollen wir denn in Zukunft sein? Ne? Wollen wir ein freundlicherer Mensch sein? Wollen wir ein liebevollerer Mensch sein? Wollen wir ein empathischer Mensch sein? Ein neugieriger Mensch? Ein innovativer Mensch? Ein kreativer? Die Liste geht sehr, sehr lange. Und dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, was verbinden wir mit der Zukunftsvision eines Hauses? Ne? Wenn wir sagen, wir wollen ein besseres Haus, vielleicht ist es Geborgenheit. Ne? Und diese Geborgenheit ist etwas, was wir uns vorstellen. Und das ist dann eine Zukunftsvision, die wir real werden lassen können, indem wir heute die ersten Schritte gehen und sagen, okay, wenn ich mich geborgener fühlen will in Zukunft, was kann ich heute schon dafür tun? Und dann sind wir bei ganz konkreten Schritten. Dann kann ich sagen, okay, ich rufe mal jemand an, der mir sehr viel bedeutet, ne? Und schaffe dort Geborgenheit. Oder ich gehe zu meinen Nachbarinnen und Nachbarn und wie gesagt, teile denen mit, dass ich es toll finde, dass wir zusammenleben dass wir diese Nähe spüren, ne? Und das kann auch wieder Geborgenheit schaffen. Das heißt, für mich Vorstellungskraft ist ein Muskel, der trainierbar ist, diese Imagination. Wir sollten uns aber die richtigen Fragen stellen, was wir uns vorstellen wollen in Zukunft. Und das sind weniger materielle Dinge, sondern das sind Adjektive, ne? Die uns beschreiben als Menschen, die wir hoffentlich dann werden wollen. Und da sind wir schon wieder beim Thema von radikal besser. Ich möchte eben genau auch ein radikal besserer Mensch werden. Nicht indem ich materialistisch denke, sondern indem ich radikal liebevoller vielleicht werde, radikal offener, radikal kreativer. Und genau diese Faktoren stehen dann auch in der vollen Kontrolle, die ich habe.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Und lass uns das ein bisschen greifbar gestalten, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Persönlichkeit empathischer gestalten. In der Zukunft sehe ich mich als echten Empathen. Wie würde man das jetzt durch Rituale oder Routinen oder Handlungen das angehen konkret?
Genau, Empathie heißt ja, die Welt durch die Augen anderer zu sehen, ne? Und in einer Zeit, in der sich viele Fronten auch verhärten, kann es ungeheuer hilfreich sein, sich statt entweder oder nach sowohl als auch zu suchen, ne? Und Empathie schafft Brücken, wo es zuvor vielleicht nur Mauern gab. Und das ist für jedes Miteinander, glaube ich, essentiell. Aber auch für Innovation und gesellschaftlichen Wandel. Und Empathie ist etwas, das man trainieren kann, ne? Empathie, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ist etwas, was man immer wieder praktizieren kann, indem ich beispielsweise Fragen stelle, wie siehst denn du das, ne, Georgi? Wie siehst denn du diese Situation? Wie schaust du auf etwas drauf? Ne? Und dann sehe ich sozusagen durch deine Augen. Jetzt geht's bei der Empathie nicht nur um andere Menschen, sondern es geht auch um sich selber. Wenn wir uns wieder der Zukunft widmen, mein zukünftiges Ich beispielsweise, mit dem kann ich mich auch empathisch verbinden. Lass uns mal vorstellen, wie möchte Georgi in 4, 5, 6, 7 Jahren dann eben sein, ne? Und Forschungsarbeiten der UCLA und auch Stanford University haben gezeigt, dass wenn wir uns diesem zukünftigen Ich eben mal zuneigen und uns das vorstellen, wie möchte ich denn in Zukunft sein, mit wem möchte ich mich umgeben, was möchte ich arbeiten, wo möchte ich leben und so weiter, dann zeigen die Forschungsarbeiten, dass es erstmal eben jemand Fremdes ist, den wir uns vorstellen, ne? Und je mehr wir uns diesem zukünftigen Ich eben widmen, je empathischer wir sind mit dem zukünftigen Ich, desto mehr schaffen wir eine Verbindung und desto mehr wird es auch nicht eine fremde Person, sondern es wird sozusagen ich selber. Und was dann die Forschungsarbeiten zeigen, ist faszinierend, dass je mehr und je besser wir uns vorstellen können, unser zukünftiges Ich, und je empathischer wir sind mit unserem zukünftigen Ich, desto mehr hat das Einfluss auf das Hier und Jetzt und wie wir auch agieren. Und beispielsweise, wenn wir uns als jemand vorstellen, der gesund ist in der Zukunft, der ein erfülltes Leben hat, der viele Beziehungen pflegt und so weiter, dann hat das Einfluss auf das Hier und Jetzt, dass ich eben anfange, gesünder zu leben, dass ich meine Beziehungen pflege und so weiter. Und das ist etwas, was man trainieren kann, dieses Vorstellen von meinem zukünftigen Ich, indem man morgens sich 2, 3 Minuten mit geschlossenen Augen einfach mal vorstellt, wer möchte ich denn sein in Zukunft? Und ganz besonders, wie möchte ich mich fühlen in Zukunft? Weil Gefühle sind genau diese Brücke, die wir schlagen zu unserem zukünftigen Ich dann.
Das würde bedeuten, man sollte vorwegnehmen, meine Veränderung und diese Veränderung heute leben. Mhm. Oder mit anderen Worten, fake it till you make it.
Genau, ja. Absolut. Man stellt sich ja auch immer eine radikal bessere Person dann vor, ne? Also ich kenne wenige, die sich dann vorstellen und sagen, okay, ich will eigentlich ein schlechterer Mensch werden in Zukunft. Und genau diese Vorstellungskraft immer wieder trainieren, weil wir kennen ja den Spruch, sobald man sich's vorstellen kann, kann man es auch erschaffen, ne? Mhm. Wenn ich es mir also nicht vorstellen kann, dass ich ein gesünderer und glücklicherer und erfüllenderer Mensch werde, dann kann ich es auch nicht erschaffen. Und genau diese Vorstellungskraft immer wieder zu trainieren, ist auch eine Form von Kreativität und ein Akt von Kreativität.
Aber das ist auch das, was mir an deinem Buch so gut gefallen hat, dass man die Zukunft aus der Perspektive der Person betrachtet und aus der Perspektive der Aktion und nicht des Wartens. Und du hast ja mehrere Dimensionen und auch mehrere Instrumente aufgezählt. Möchtest du ein paar Dimensionen oder ein paar Instrumente aufgreifen, die aus deiner Perspektive besonders vielversprechend sind?
Genau, für mich sind das alles sehr, sehr menschliche Dimensionen, menschliche Qualitäten, die alle uns in uns stecken. Und ich beschreibe das so über den Begriff des Zukunftsgeists, ne? Was für mich so diese innere Haltung ist, die uns hilft, mit Veränderungen und auch Unsicherheit konstruktiv umzugehen. Und das ist für mich, das sind für mich Dimensionen, die lauten wie radikaler Optimismus beispielsweise, ne? Also diese Perspektive, die wir einnehmen können, um das Glas nicht nur halb voll zu sehen, sondern das Potenzial darin zu sehen, das Glas weiter zu füllen. Ne, radikaler Optimismus bedeutet eben, wir schauen genau auf das Besser. Was kann besser sein? Ja, wir schauen nicht auf den perfekten Plan oder wir schauen nicht nur, dass das Glas halb voll ist, sondern wir schauen genau darauf, was ist das Beste an dieser Situation? Was kann ich machen, um genau dieses Potenzial freizusetzen, um das Glas weiter zu füllen? Und dann gibt es grenzenlose Offenheit beispielsweise. Ne? Offenheit auch ein sehr schönes, für mich eine sehr schöne menschliche Qualität, offen gegenüber neuen Ideen zu sein, anderen Perspektiven, ne? Und diese Offenheit eben auch zu leben. Dann beginnt dann geht es weiter über unbedingte Neugier, ne? Diese Neugier, die in uns allen steckt, die sich auch immer wieder zeigt, um in der Qualität unserer Fragen. Wie können wir bessere Fragen stellen?
Das ist das, was wir als Erwachsene verlieren und das, was die Kinder so gut beherrschen.
Genau, deshalb sind meine größte Inspiration immer die Kinder, die die besten Fragen stellen. Genau, und mir die Fragen abzuschauen, die unglaublich inspirierend sein können. Dann das konstante Experimentieren, also dieses immer wieder Dinge ausprobieren, Dinge testen, um zu lernen. Und dann eine starke Empathie als weitere Dimension. Und die letzte ist so die x-te Dimension. Also das, was dich einzigartig macht und dich antreibt. Und diese 6 Dimensionen für mich sind grundlegend für einen Zukunftsgeist, der uns hilft, ein besseres Morgen, ein radikal besseres Morgen auch zu erschaffen. Jetzt sind die Good News sozusagen, dass alles das schon in uns steckt. Ne? Es ist nur die Frage, wie wir diese Dimensionen freisetzen können, wie wir danach leben können, wie wir sie auch anwenden können, um eben genau eine Zukunft zu erschaffen, die wir uns wünschen.
Und x-te Dimension, das ist ja nicht eingängig. Die anderen konnte man noch verknüpfen mit den Assoziationen, die man hat. Was ist das mit der x-te Dimension gemeint?
Genau, vielleicht nochmal diese x-te Dimension ist der innere Antrieb, ne, das, was dich einzigartig macht. Und unsere x-te Dimension kommt oft in Krisen ans Tageslicht, ne, weil wir gezwungen sind, uns zu fragen, was ist mir wirklich wichtig und wie möchte ich die Welt prägen? Und vielleicht entdeckst du, dass dir vielleicht Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit besonders am Herzen liegt und du darin deine Stärke einsetzen möchtest. Ne? Und gerade in Zeiten von Unsicherheiten und in Unruhen können wir uns auf unsere persönliche Leidenschaft besinnen, um aktiv zu werden. Und diese x-te Dimension ist etwas, was wir in uns selber finden müssen, ne? Und dann danach auch wieder leben und diese aktivieren können. Und meine x-te Dimension beispielsweise heutzutage ist ein Bias towards Action, also dieses aktiv werden, nicht zu lange überlegen, nicht zu lange planen, sondern einfach aktiv werden. Bias towards Action ist etwas, was mich auszeichnet und was mir auch immer wieder hilft in verschiedenen Situationen und immer wieder auch in Krisensituationen ans Tageslicht kommt. Genau. Und im Buch habe ich im Endeffekt eine Exercise, eine Übung, wie man seine eigene x-te Dimension finden kann und wieder ins Leben rufen kann. Weil, Georgi, du hast wahrscheinlich auch eine x-te Dimension, die dir hilft, tagtäglich eben genau auch diesen Antrieb zu nutzen, um weiterzudenken, um Fortschritt zu machen und so weiter. Vielleicht magst du mit uns teilen, was deine x-te Dimension ist.
Ich glaube, ich versuche einfach die beste Version von mir selbst zu werden. Ja, das ist das, was im Stoizismus, diese Flourishing gemeint ist, dass du einfach übermorgen besser bist als heute und mit diesem dazu gewonnenen Asset einfach deine Umwelt besser machst. Mhm. Das ist zum Beispiel, was mich sehr bewegt. Und ich habe eins gelernt, wenn wir auf dem Wege gehen, wir gehen vorwärts, verstehen aber den Weg manchmal nur rückwärts. Mhm. Und diese Connecting the Dots, ja, so im klassischen Sinne, kannst du eigentlich nur postmortem im positiven Sinne verstehen, nicht unbedingt prämortem. Mhm. Und da ist es die Frage, welche Abzweigung auf dem Wege nimmst du? Und ich nehme immer die Abzweigung, die einfach die Welt und mich besser macht. Ja. Mhm. Das ist
sehr schön.
Das ist mein innerer Antrieb. Und du sprichst auch vom Perspektivenwechsel. Das hat mir jetzt sehr stark mich an Reframing erinnert. Ich weiß nicht, ob da ich richtig liege, aber würdest du das auch mit ein paar pragmatischen Ansätzen, die du erlebt hast, aufladen?
Mhm. Genau, das Reframing oder der Perspektivwechsel, ne, ist, glaube ich, eines der mächtigsten Werkzeuge, die wir haben als Menschen, um entscheiden, wie wir auf Situationen auch blicken. Und da gibt's auch in unserer Sprache ein sehr, sehr einfacher, aber sehr, sehr wirkungsvoller Mechanismus, indem wir beispielsweise das Aber durch ein Und ersetzen. Ja? Und das ist immer wieder faszinierend, sobald man eben genau so kommuniziert, indem man Und anstelle von Aber nutzt, dass dort schon ein Perspektivenwechsel stattfindet. Ne? Wenn man beispielsweise sagt, ich möchte gesunder leben, aber ich habe keine Zeit, ne? Dann merkt man schon,
man
da hört schon auf. Genau, dann hört schon auf mit der Kreativität, mit der Ideengenerierung und so weiter, indem man aber das Aber mit untersetzt beispielsweise, indem man sagt, ich möchte gesunder leben und ich habe wenig Zeit. Na, dann merkt man, ah, okay, jetzt schaue ich nach anderen Ideen, jetzt schaue ich nach Lösungen, um genau diesen gesünderen Lebensstil auch zu verwirklichen mit wenig Zeit. Na, und das ist dann für mich faszinierend, dass dieses eine Wort so eine Kraft auslösen kann und dann die Perspektive tatsächlich ändert. Und Anais Nin hat so ein schönes Zitat, in dem sie sagt, wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind. Ne? Und wir entscheiden sozusagen, welche Perspektive wir auf die Welt legen. Und wenn ich aus einer Situation immer wieder sage, das kann nicht gelingen oder das wird nicht funktionieren, kann ich die Perspektive wechseln und sagen, was wäre es, wie wäre es, wenn es gelingen könnte? Ne? Oder was könnte hier gelingen? Und dann bin ich schon von einem vielleicht Pessimismus zu einem Optimismus als Perspektivwechsel gegangen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvolles Wort. Es gibt ein weiteres sehr wertvolles Wort von Carol Dweck. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Growth Mindset?
Ja. Kennst du das Wort von ihr, das genauso wertvoll ist wie und?
Not yet.
Genau. Noch nicht.
Noch nicht, genau, richtig, absolut.
Das ist auch.
Auch ein unglaublich tolles Beispiel, Georgi von Carol Dweck, genau, eine Kollegin von mir in Stanford, die genau dieses Yet, ne, als etwas beschreibt, wo man sagt, ich bin vielleicht noch nicht bereit oder ich bin noch nicht bereit, aber das kann ja in Zukunft sich noch ändern, ne? Oder ich kann noch etwas noch nicht, ne? Aber ich lerne dazu und vielleicht kann ich es dann morgen. Und das ist eine ganz tolle Perspektivwechselmethode, die immer wieder uns hilft, dann auch wieder Mut zu fassen, zu schauen, wie kann es weitergehen und die ersten kleinen Schritte auch zu gehen.
Genau, und vor allem in der Erziehung der Kinder ist das essentiell, dass man denen permanent sagt, noch nicht, du kannst es noch nicht, aber es wird kommen. Action-Biased ist hilfreich, außer wenn man in Aktionismus verfällt, was wir in Krisensituationen in unseren Projekten immer wieder erleben, dass die Menschen einfach dann beginnen, im Hamsterrad zu laufen, nur um zu laufen, weil sie dadurch so viel Wärme erzeugen, dass sie sich besser fühlen, ohne dabei Wirkung zu entfalten. Ja. Ich hatte in einem Punkt ein gewisses Störgefühl bei deinem Buch. Du hast eine klare Empfehlung für mehr Ja's ausgesprochen. Ich muss gestehen, ich empfehle das Gegenteil davon. Ich sage, eine erfolgreiche Transformation beginnt sehr häufig mit einem Nein, nicht mit einem Ja, weil das, was wir erleben und das, was du eingangs erwähnt hast, dass man an zu vielen Themen arbeitet, man zu viel Ja's sagt und dass die Menschen nicht im Einklang mit eigenem inneren Ich leben, weil sie dann entweder Harmoniebedürfnis nicht verletzen möchten oder vielleicht von außen getrieben sind und denen fällt es so schwer, Nein zu sagen. Und da dachte ich, darüber müssen wir reden, weil wir diametral unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ja.
Genau, dann überzeug mich, warum Nein besser als Ja ist.
Ja, das ich nehme jetzt Steve Jobs, ja, um hier eine Größe heranzuführen. Der sagte, ein richtiges Innovationsmanagement besteht auch darin, Nein zu vielen Dingen zu sagen. Und wenn wir zum Beispiel, wir machen ja sehr viel Transformation und auch Turnaround-Management, wenn wir in viele Unternehmen reinkommen, haben sie meistens ein Problem mit zu viel Dingen, nicht mit zu wenig. Mhm. Ja, die verfolgen zu viel Innovationen parallel, die haben deren Kundenradius massiv vergrößert, sie haben zu viel Komplexität eingekauft und da ist ein Nein eine essentielle Grundlage, um neue Absprungbasis zu schaffen. Das ist, wo ich beim Nein bin. Du meinst was anderes, das habe ich auch aufgenommen, die Offenheit fürs Leben und für die Zukunft. Ich hatte jetzt eher mit der Bereinigung der Vergangenheit vielleicht mich beschäftigt. Ja.
Genau, ja. Ist unglaublich faszinierend. Es braucht genau auch diese Balance. Wir hatten vorher übers Loslassen gesprochen, ne? Wie schwer es auch ist, loszulassen von eigenen Ideen, von auch Perspektiven oder Meinungen. Ne? Das ist ja unglaublich schwer für uns Menschen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass unser Gehirn eben genau darauf trainiert ist, dass es immer mit Nein erstmal antwortet, ne? Mit einer Ablehnung oder mit einer Geschlossenheit. Für mich aber genau, wenn wir uns anschauen, die größten Fortschritte, die Menschheit gemacht hat, war genau mit einem Ja geprägt, ne? Da hat jemand zu etwas Ja gesagt und es ausprobiert. Und das ist ein entscheidender Faktor. Wir sollten nicht zu gering schätzen, dass sobald man Ja zu etwas sagt, ne, man auch ans Experimentieren geht. Und wenn man dann feststellt, nach beispielsweise 2, 3 Monaten oder einem Jahr oder 2 Jahren, dass die Idee, zu der man Ja gesagt hat, und das kann ja auch in einer Beziehung sein, ne, man sagt Ja zu einem Partner oder zu einer Partnerin, oder man sagt Ja zu einer Idee, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einem teilt, oder man sagt Ja zu einem neuen Job, den man antritt. Ne? Das sind ja alles Dinge, wo man erstmal Ja sagen muss, um sozusagen zu gehen und den Fortschritt, weil jeder Schritt ist ja auch Fortschritt dann, zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt probiere ich es eben aber auch aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich auch wieder los davon. Dann kann ich ans Nein sagen gehen. Das heißt, für mich ganz, ganz essentiell ist, im Beginn immer mit einem Ja zu sagen. Immer mit einem Ja Offenheit zu zeigen, Ideen und Perspektiven zu begrüßen und dann aber ins Experimentieren gehen und sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich davon auch wieder los. Anstelle von zu Beginn gleich Nein zu sagen, obwohl wir gar noch nicht wissen, ob das eine tolle Beziehung wird mit meinem Partner und mit meiner Partnerin oder ob es ein toller Job wird oder ob es eine tolle Idee ist, die von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit mir geteilt wird. Am Anfang steht immer dieses Nein, weil wir natürlich risikoavers sind und unser Negativity Bias sucht natürlich auch immer nach den Faktoren, warum etwas nicht funktionieren kann. Und deshalb ist das Nein immer sehr, sehr einfach und sehr präsent in unserer Sprache. Und ich argumentiere mir eben genau dafür, dass wir zu Beginn immer mit einem Ja starten können und starten müssen, um danach vielleicht ein Ja und zu finden, im idealsten Fall, oder das Nein, das dann eben später kommen kann. Ne? Aber ich kann das Nein im Endeffekt nur finden, indem ich am Anfang Ja gesagt habe und zu sagen, okay, ich probiere es erstmal aus.
Okay, also jede Reise beginnt mit einem Ja. Wenn man sich auf die Reise begeben möchte, ist genau. Ein Ja erforderlich, sonst bleibt man hängen. Da bin ich absolut. Genau. Da sind wir wieder beieinander. Ich hoffe, dass du auch meinen Gedanken aufnehmen konntest. Du sprichst auch von einem sehr spannenden Begriff, Zukunftsmetaphern, in deinem Buch.
Genau, ja. Metaphern sind Bilder und Narrative, die versuchen, etwas in anderer Art und Weise zu beschreiben. Ne? Und mit Metaphern können wir uns etwas auch bildlicher vorstellen. Ne? Und Metaphern sind natürlich für uns sehr, sehr wichtig, weil dann können wir Dinge auch konkreter sehen. Ne? Und Dinge sind sehr, sehr vielfach komplex oder kompliziert und werden dann auch kompliziert und komplex beschrieben. Wenn wir Metaphern nutzen, dann sehen wir im Endeffekt, dass etwas klarer wird. Ein Beispiel wäre, wenn wir sagen, ich sehe Angst oft wie einen Nebel. Ne? Sie fühlt sich dicht und unüberwindbar an. Aber wenn du losgehst, merkst du, der Nebel lichtet sich Schritt für Schritt, sobald du dich bewegst. Ja. Ne? Und diese Metapher von Nebel und Angst und Ungewissheit ist etwas, was wir uns jetzt gleich vorstellen können, weil wir uns alle schon mal im Nebel bewegt haben, ob im Auto oder zu Fuß oder auf dem Fahrrad und dann der Nebel eben für auch Angst stehen kann, ne, und Unsicherheit. Wir wissen genau nicht, was vor uns liegt. Aber sobald man eben den ersten Schritt tätigt, dann merkt man im Nebel, tut sich dann auch wieder der nächste Schritt auf und wird etwas klarer. Von dem her ist es eine schöne Metapher, die mit Angst in Verbindung gebracht werden kann. Und da gibt es natürlich tausende, Millionen von Metaphern, die wir uns tagtäglich ausdenken können, um Dinge zu beschreiben und einfacher auch zu beschreiben. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir uns unsere Zukunft vorstellen, dass wir auch in Metaphern denken. Beispielsweise durfte ich Beginn der Pandemie in einem Projekt oder ein Projekt leiten, das sich Project Reimagine bei Google nannte, wo wir uns die Zukunft der Arbeit vorstellen haben können. Und dort war es sehr, sehr wichtig, über Metaphern erstmal einzusteigen. Ne? Stellen wir uns die Zukunft der Arbeit wie einen Bienenstock vor. Ne? Was macht denn einen Bienenstock aus? Ne? Wie arbeiten denn Bienen zusammen? Wie leben sie zusammen? Oder stellen wir uns die Zukunft der Arbeit wie eine Raumstation auf dem Mond oder auf dem Mars vor, ne? Wo wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen sind in einer Kapsel sozusagen, weil dort nur Atmung stattfinden kann. Oder stellen wir uns die Zukunft der Arbeit über ein anderes Bild vor, ne, eine andere Metapher. Und das ist sehr, sehr hilfreich zu Beginn, um genau auch aus diesen Metaphern Lehren zu ziehen, zu sagen, okay, das kann hilfreich sein für uns, wenn wir uns hier Zukunft vorstellen. Und da gibt es eine tolle Übung, indem wir beispielsweise auch mal Bilder auslegen können, ganz unterschiedliche Bilder. Und dann einfach Menschen beschreiben lassen, stellst du dir so die Zukunft vor. Ne? Und wenn es ein Bild von einem Wald ist, wo ein Mensch durchläuft, oder ein Bild von einem Segelboot auf dem Meer oder einem Bild von verschiedenen Menschen, die zusammenkommen, dann kann man über diese Metaphern auch die Kreativität aktivieren und unsere Imagination, wie wir uns Zukunft besser vorstellen können.
Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Und Friedrich, aus deiner Perspektive, du hast ja schon mehrere Interviews gegeben, auch zu deinem Buch. Gibt es eine Frage, die nie gestellt wurde, die du aber sehr gerne hättest beantworten wollen? Zum Buch oder grundsätzlich?
Das ist eine gute Frage, genau. Genau, es wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt.
Oder gibt es eine Lieblingsfrage, die du gerne einfach nochmal beantworten möchtest?
Genau, die häufigste Frage oder die Frage, die mich immer wieder zum Nachdenken bringt, ist, warum hast du dieses Buch geschrieben? Na, das ist so dieses Why, ne? Dieses Wieso, man etwas tut, ne? Und dort finde ich immer wieder neue Antworten auch, ne? Wieso man tatsächlich die Motivation gefasst hat, sich auch ein ganzes Jahr hinzusetzen und genau auch so ein Buch zu schreiben, beziehungsweise das basiert ja auf auch Jahrzehnten von Erfahrungen, die man dann sammelt und die man auf ein Blatt Papier dann bringen könnte. Und genau, da finde ich immer ganz unterschiedliche Antworten.
Und was ist deine aktuelle Antwort?
Meine aktuelle heute ist, dass es tatsächlich, je mehr ich auch von Menschen in der Welt höre, die ich nicht kenne, die dieses Buch gelesen haben und auch angefangen haben, diese Übungen dann und diese Praktiken in ihr Leben zu übersetzen, aber die auch von den Geschichten, die dort erzählt werden, inspiriert sind und dann mir E-Mails schreiben oder auch Briefe schreiben inzwischen, wie es ihnen selber geholfen hat, eine andere Beziehung zur Zukunft zu haben, finde ich jetzt immer mehr, dass das genau meine Motivation ist und vielleicht auch Motivation war, dass tatsächlich bei einigen Menschen etwas auslöst, wo sie wieder Lust auf Zukunft haben, wo sie selber sagen, hey, ich kann es eigentlich kaum erwarten, in der Zukunft zu leben, weil ich kann sie mir jetzt besser vorstellen. Ich kann mir auch eine radikal bessere Zukunft vorstellen und ich weiß jetzt genau, wie ich sie auch erfinden kann und erschaffen kann. Und das ist für mich etwas, was ich mir vielleicht von Anfang an nicht geträumt hätte, dass so viele Menschen das auch bewegt. Und genau, und das ist vielleicht die heutige Antwort.
Sehr, sehr, sehr schöne Antwort und auch ein echtes Why im klassischen Sinn. Als ich dein Buch gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, dass du damit Prosilienz trainierst. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Das ist, dass man nicht beim Umfallen aufsteht, sondern man versucht, die Zukunft so zu gestalten, dass man nicht unbedingt fallen muss. Ja? Mhm. Wenn man aber gefallen ist, dann steht man einfach auf, weil man weiß, das gehört auch zum Leben dazu. Ja? So war irgendwo meine Wahrnehmung des Buches.
Mhm. Genau.
Und ich habe auch gesehen, du bist in einem wunderschönen Gebäude und da, wenn man sich jetzt umschaut, kannst du mir erklären, wo du lebst? Du bist auch off-grid. Wie kommt's und was heißt das?
Genau, ja. Ich bin in einem Geodesic Dome, einem geodätischen Dom hier, der von Buckminster Fuller in den späten 50er, 60er Jahren sozusagen erfunden wurde als ein architektonisches Konstrukt, das inspiriert von der Natur ist. Ne? Eines der stabilsten Formen, die Natur auch über diese Formen jemals erschaffen hat und gestaltet hat. Und genau, das haben wir selber auch gebaut mit Freunden und Freundinnen hier.
Woraus? Das sieht ja nach Metallkonstruktion.
Genau, Metallkonstruktion und Zelt und so weiter. Und das haben wir selber zusammengeschustert sozusagen. Und das war an einem Tag, kann ich mich noch erinnern, oder wir haben zwei, drei Tage dafür gebraucht, im Dezember 2019, das war kurz vor der Pandemie. Und das sollte eigentlich als Gästehaus hier in unserem kleinen Waldstück dienen, wo wir dann Freundinnen und Freunde einladen können, die über Nacht bleiben wollen. Und dann drei Monate später war eben genau die Pandemie und es hat sich dann in ein Schulhaus, in ein Office für mich umfunktioniert. Und viele meiner Freundinnen und Freunde sind dann an mich herangetreten und haben gesagt, Frederik, konntest du die Zukunft vorhersagen? Ne? Weil du hast jetzt die perfekte Umgebung, Setup für Work from Anywhere oder Work from Home. Und dann habe ich gesagt, na, keiner kann die Zukunft vorhersagen, ne? Es ist unmöglich, aber jeder kann seine eigene Zukunft erschaffen, ne? Und wenn man dann Perspektivwechsel vornimmt und sagt, es ist halt kein Gästehaus, sondern es ist ein Office oder ein Schulhaus für meine Kinder, und daraus eine Möglichkeit konstruiert, dann ist man genau wieder bei dem Thema, dass man seine selbst seine Zukunft erschaffen kann, wie man auch leben möchte. Und genau, und ein Jahr später, dann waren schon die Wildfires hier, die Waldbrände in Santa Cruz und Kalifornien. Und wir hatten wirklich 1 Kilometer von hier die Feuer lodern, die wir natürlich nicht kontrollieren konnten. Ne? Wir konnten die Feuer nicht löschen, aber wir konnten unsere eigene innere Haltung, unsere Einstellung gegenüber dieser Krise dann eben wählen. Und wir haben Optimismus gewählt und gesagt, wir können wieder zurückkehren nach der Evakuierung und wir haben die Möglichkeit, dann eben auch ein anderes Leben zu gestalten, ne? Und das auch als Neubeginn zu sehen. Und das hat uns dazu geführt, dass wir jetzt das eigene Wasser produzieren, dass wir von Solarstrom leben, dass wir aber auch unser eigenes Gemüse anbauen und seit Jahren nicht mehr Salat im Supermarkt kaufen mussten, sondern selber von unseren Anpflanzungen leben können. Und das ist, was ich vielleicht nicht eingestellt hätte, wenn wir genau diese Situation mit den Wildfires erlebt hätten.
Und du arbeitest von dort oder fliegst du in der Welt rum und kehrst dann, das ist deine Familienbasis oder wie funktioniert das?
Genau, richtig. Ich darf mich hier morgens, jeden Morgen, meistens vor Sonnenaufgang, darf ich hier hochkommen, genau, und mich mit Menschen wie dir, Georgi, austauschen und mit Menschen auf der ganzen Welt vernetzen, genau. Und manchmal bringt es mich dann eben auch physisch in andere Ecken der Welt, absolut.
Cool, das ist wirklich, aber sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Wir versuchen vielleicht ein Video da einzubauen, um einfach zu zeigen, was du da auf die Beine gestellt hast. Und das ist super spannend. Frederik, wir stellen jedem Gast drei Fragen zum Abschluss des Gespräches. Das würde ich auch gerne bei dir tun. Die erste Frage, gibt es ein Buch in deinem Leben, das du als besonders einprägsam und prägend für deine Weichenstellung wählen würdest?
Ich glaube nicht ein Buch. Ich muss auch gestehen, ich habe sehr, sehr wenig Bücher ganz gelesen. Ich habe immer sehr, sehr selektiv Bücher gelesen, genau. Und ich glaube, ein eigenes Buch zu schreiben war für mich wahrscheinlich das Prägendste, ne? Weil das mich natürlich auch an andere Bücher herangebracht hat, ne? In meiner Recherche und in meiner Neugier. Von dem her glaube ich, das prägendste Buch ist das Buch, das man selber schreibt, glaube ich. Das wäre für mich die Antwort.
Sehr schön. Was würdest du jetzt einem 20-jährigen Frederik per SMS schicken, als ein Ratschlag von 160 Zeichen?
Der 20-jährige Frederik, der existiert nicht mehr, vielleicht in meinen Gedanken. Aber was in Zukunft existieren wird, ist vielleicht der 65-jährige Frederik. Von dem her würde ich meinem zukünftigen Ich raten, achte auf deine Gesundheit, investiere in deine Beziehungen zu Menschen und sei weiterhin radikal optimistisch.
Sehr schön. Und dann die abschließende Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh, das ist eine die größte Frage zuletzt, genau.
Kannst du auch Zeit nehmen?
Der Sinn des Lebens besteht wahrscheinlich darin, in der Suche nach dem Sinn des Lebens.
Die Frage ist, gibt es dann ein Ergebnis oder ist das eine Prozessorientierung?
Genau, ich glaube nicht, dass es ein Ergebnis gibt, sondern sich einfach auf diese Suche zu machen und sich diese Frage auch immer wieder zu stellen, ist für mich, glaube ich, der Sinn des Lebens.
Sehr schön, sehr ungewöhnliche Antwort, aber umso spannender. Frederik, ich danke dir herzlichst für ein inspirierendes Gespräch. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch und bin mir sicher, das Buch wird auch auf Deutsch sehr vielen Leuten sehr, sehr viele Perspektivewechsel ermöglichen. Danke dir.
Danke dir, Georgi.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.